Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
Wenn ein Mensch stirbt, der uns wichtig war, dann tut das einfach nur weh. Plötzlich klafft eine Lücke in unserem Leben. Und Trauer gehört zu den stärksten Formen von Stress, die ein Mensch erleben kann. Deshalb ist es wichtig, die Trauer nicht alleine, sondern gemeinsam mit anderen zu bewältigen. Manchmal braucht es dafür auch erst einmal einen Anstoß, eine Hilfestellung. So wie den Trostkoffer für trauernde Familien der Kolpings Familie Berchtesgaden. Pastoralreferent Martin Kienast gehört zum Vorstand der Kolpings Familie Berchtesgaden und hat den Trostkoffer mitkonzipiert. Er erklärt uns heute in der Kolpingstunde, wie der Trostkoffer funktioniert und wie er die betroffenen Familien erreicht. Und ebenfalls bei uns in der Kolpingstunde ist Annegret Scholz von der Kolpingsfamilie Isen. Dort war der Trostkoffer schon mehrere Male im Einsatz und Annegret Scholz wird uns berichten, wie die Familien auf den Trostkoffer reagiert haben. Herr Kienast, Frau Scholz, herzlich willkommen bei uns in der Kolpingstunde. Herr Kienast, 2020, also vor 5 Jahren, ist die Idee mit dem Trostkoffer entstanden. Was ist damals genau passiert, dass Sie das eingeführt haben?
Meine Kollegin, die Steffi Witte, arbeitet an der Grund- und Mittelschule in Bischofswiesen und die wurde von einer Mutter angesprochen, dass die Kinder sich seit dem Tod der Oma irgendwie anders verhalten würden. Also die war ein bisschen hilflos und bat meine Kollegin, ob sie nicht irgendwie Material hätte als Religionslehrerin. Und meine Kollegin hatte dann natürlich aus ihrem privaten Fundus Bücher der Mutter zur Verfügung gestellt, aber kam mit diesem Problem auf mich zu. Und wir beide haben gesagt, ja, das ist eigentlich schade, dass wir da jetzt nicht irgendwas haben, was man so einer Familie einfach mitgeben kann. Also gerade in so einer Trauersituation, die Kinder so gar nicht im Blick sind. Und das war der Beginn eigentlich, dass wir uns beide zusammengehockt haben und überlegt haben, was müsste denn das sein, was man Familien so mitgeben könnte.
Sie selbst sind ja auch Seelsorger, Pastoralreferent. War das auch Ihre Erfahrung schon davor, dass Tod und Trauer eben auch in einer christlichen Gemeinschaft ein Tabuthema sein kann, eben auch eins, mit dem es schwierig umzugehen ist?
Es macht uns oft sprachlos, also in der Situation zu sein und vor allem im Kontakt mit Kindern. Da kommt das Gefühl der Hilflosigkeit, des Verstummens einfach, ist immer schnell da, gell? Also die Erfahrung, denke ich, machen wir alle. Da muss man kein Seelsorger sein.
Nachdem die Idee geboren war, ging es natürlich an die Umsetzung. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie sich das aufgeteilt? War das so Work in Progress? Also nach und nach sind so die Ideen entstanden und dann war es irgendwann mal fertig. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also eher Work in Progress. Also wir haben uns zusammengeguckt und halt überlegt, was da dabei sein müsste. Und da war sofort klar, wir brauchen also diese Bilderbücher für Kinder, die sich mit dem Thema Tod, Trauer auseinandersetzen. Wir brauchen vielleicht ein paar Sachbücher. Da haben wir betroffene Eltern auch angesprochen, was ihnen da geholfen hat und haben da auch wertvolle Tipps aus unserem Umfeld so bekommen. Und dann war uns ziemlich bald klar, dass wir bei diesem Thema Bücher brauchen, die sich mit dem Thema Gefühle auseinandersetzen. Die Kinder, die wissen oft gar nicht, was mit ihnen gerade so los ist, wie es ihnen so geht. Und da sind wir einfach auf tolle Bücher gestoßen, die da helfen können, dieses Gefühlschaos einfach zum Ausdruck auch zu bringen. Also das waren die Bücher. Und dann war klar, wir brauchen so ein Kuscheltier, etwas, was so den Kindern so Trost spenden kann, was Weiches. Und da habe ich jemanden aus der Kolpingsfamilie bei uns auch angesprochen, die Heidi Beierl, und die hat uns dann so einen Engel entworfen nach unseren Vorstellungen. Und das hat sie mit viel Liebe gemacht, sehr aufwendig. Und als wir den dann vor uns hatten, waren wir begeistert. Und gleichzeitig war der Zweifel da, das ist ja mit richtig Aufwand verbunden. Also wir haben das dann erst selber nachnähen lassen und haben gemerkt, da braucht man 6-7 Stunden, um so einen Charlie, war dann der Name, anfertigen zu lassen. Ja, mittlerweile hat sich was anderes noch draus entwickelt, aber davon kann ich nachher noch erzählen. Also das war drin und dann haben wir noch ein Begleitheft zusammengestellt mit ein paar Ideen, die wir den Eltern nochmal an die Hand geben wollten. Also eine Idee war so eine Himmelspost. Also man konnte bei uns oder man kann bei uns im Fahrbüro so einen Gasluftballon ausleihen, den man dann steigen lässt. Ein Grablicht zum Verzieren ist noch mit dabei in der Kiste. Und so eine kleine Schatzkiste, die dazu gedacht ist, um Erinnerungsgegenstände vom Verstorbenen einfach darin aufzubewahren. Das sind so die Bestandteile, die in diesem Koffer jetzt auch drin sind.
Gab es auch Ideen, die es nicht in den Koffer geschafft haben?
Ja, ganz viele. Also es gibt wirklich tolle, viele Ideen, aber wir haben auch gemerkt, dass wir das begrenzen müssen für die Eltern, dass wir die da nicht überfordern. Also auch dieses Begleitheft ist ganz bewusst kurz gefasst auf, ich glaube, 6, 7 Seiten sind es Inhalt. Das sind auch nur wenige Informationen drin, kompakte Informationen, wie denn Kinder trauern, in welchem Alter. Also sonst erschlagen wir die Eltern in der Situation und dann schrecken wir eher ab. Das war so unser Ansatz, den wir da hatten.
Sie haben die Trostpuppe, den Engel Charlie, schon angesprochen. Das war auch so mein erster Eindruck, als ich auf die Homepage trostkoffer.de gegangen bin, wo es ja auch genau die Anleitung gibt, den zu nähen, wo ich mir gedacht habe, ja, das kann vielleicht dann auch nicht jeder machen. Und Sie haben dann sozusagen nachgelegt und seit September vergangenen Jahres noch so eine, ja, wie soll man es nennen, kleine Nähwerkstatt da noch nachgeschoben. Wie sieht die aus? Wie funktioniert die?
Also am Anfang hatten wir tatsächlich das Material einfach verteilt. Über WhatsApp-Gruppen haben wir Näherinnen gefunden. Wir hatten dann irgendwann Geld bekommen durch den Bonifatiuspreis. Und da haben wir gesagt, also wir könnten eigentlich ein bisschen mehr Material kaufen und da machen wir einfach ein Nähcafé. Da treffen wir uns an einem Samstagnachmittag und nähen miteinander, laden dazu ein. Und das war so ein gelungener Nachmittag, dass wir das ein halbes Jahr später wieder gemacht haben. Und gemerkt haben, ja, das bringt Leute zusammen, das sind intensive Nachmittage, wir sprechen damit auch Leute an, die mit Kirche vielleicht nichts zu tun haben, aber die bereit sind, für ein paar Stunden einfach da auch zu nähen. Und dann aufgrund meiner Stelle, ich bin in der Familienpastoral mittlerweile, konnte ich es da jetzt halt auch durchsetzen, dass wir dieses Nähcafé nicht nur vor Ort jetzt bei uns in Berchtesgaden da veranstalten, sondern also ich habe die Möglichkeit, das auch zu verschicken. Also es wird alles in der großen Kiste verpackt und dann bekommt eine Gemeinde, eine Kolpingsfamilie, die interessiert ist, so ein Nähcafé zu machen. Das gesamte Material, alle Stoffe, alle Garne, Nadeln, alles ist mit dabei. Und das Ganze kann ich kostenlos dank der Diözese zur Verfügung stellen und dann kann losgelegt werden. Und das ist bereits schon etliche Male jetzt genutzt worden seit September.
Was ist denn Ihre Erfahrung in den letzten Jahren? Was ist sinnvoller, also eher selber loszulegen, den Koffer zu gestalten und ihn dann dauerhaft zu haben oder ihn auszuleihen? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit.
Also dieses Ausleihen ist ja für die Betroffenen gedacht, dass eine Familie, die Todesfall hat, dass die so einen Koffer bekommt. Und da kann ich nochmal dazu sagen, da war unsere Erwartung, dass tatsächlich die Familien selber diese Koffer immer ausleihen und dass da vielleicht auch seelsorgliches Gespräch notwendig ist. Und diese Erfahrung haben wir nicht gemacht. Also zum einen scheint mir das so zu sein, dass eine Familie, die so einen Trauerfall hat, dass die haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es so einen Trostkoffer gibt. Die denken da oft nicht dran. Der Koffer wird bei uns vor allem aus dem Umfeld immer verliehen. Also das heißt, da sind Freunde da, sind Nachbarn da, die sagen, Mensch, da gibt es einen Koffer, das wäre jetzt genau das Richtige für diese betroffene Familie. Und auch dieses seelsorgliche Gespräch, da ist kein Bedarf da. Aber auf der anderen Seite kriegen wir die Rückmeldung, Mensch, das hat uns jetzt so gut getan, dass wir diesen Koffer hatten. Das war jetzt genau das Richtige für unsere Kinder. Ihr habt uns so geholfen. Also es ist ein sehr niederschwelliges Angebot, aber trotzdem finde ich das sehr, sehr sinnvoll und sehr bereichernd für die Familien, dass sie merken, an sie wird gedacht. Sie sind in dieser Trauersituation nicht allein. diesen Koffer anzupacken, das machen ja jetzt ganz unterschiedlich. Also es machen jetzt Gemeinden, das machen Büchereien und Gott sei Dank auch Kolpingsfamilien. Also es freut mich, dass es also in unserer Diözese sind es jetzt schon 6 Kolpingsfamilien, die schon aktiv machen. 2 Kolpingsfamilien sind gerade noch dran. Und das finde ich auch ein sehr passendes Projekt für Kolpingsfamilien, weil die vielleicht für diese Nähcafés die richtigen Leute haben, die da Lust haben. Also da können Senioren mithelfen und mit dabei sein. Und gleichzeitig ist es ein Projekt, das einfach Familien, die bei uns ja im Mittelpunkt auch stehen, aktiv einfach unterstützen. Also in einer schwierigen Situation einfach auch da sein lassen. Also da kann der Kolpingsfamilie für andere Familien einfach da sein.
Also ganz wichtig ist es, dass vor allem es in den Kolpingsfamilien bekannt ist, dass es den Trostkoffer gibt, damit man dann auch auf die Betroffenen zugehen kann. Bei der Kolpingsfamilie Isen war und ist das Annegret Scholz. Sie ist uns auch heute zugeschaltet in der Kolpingstunde. Ja, Frau Scholz, wie haben Sie es denn gemacht in Isen, als Sie wussten, es gibt den Koffer? Woher haben Sie es überhaupt erfahren?
Erfahren haben wir es über die Diözesanversammlung in Berchtesgaden. Da wurde das Projekt einfach von der dortigen Kolpingsfamilie vorgestellt. Ich war sofort begeistert, weil ich dachte, das ist eine große Hilfe für Familien in dieser schwierigen Situation. Ich habe sozusagen dann die Idee mit nach Hause genommen, habe bei meiner Kolpingsfamilie auch sofort offene Türen eingerannt mit der Idee und das Umsetzen ist uns dann sehr leicht gefallen, weil es ja wirklich auf der Internetseite trostkoffer.de eine genaue Anleitung gibt. Es gibt eine Liste, welche Bücher man anschaffen kann, welche Bücher für welche Trauerfälle gut geeignet sind. Also insofern konnte man da wirklich aus dem Vollen schöpfen, sich das einfach anschauen. Man kann das Begleitheft dann eben für die eigene Kolpingsfamilie umgestalten. Also das wirkliche Umsetzen war dann überhaupt kein großes Problem mehr, weil alles vorhanden war, was man gebraucht hat.
Und Sie hatten wirklich gleich jemand zur Hand, der zum Beispiel den Engel Charlie genäht hat?
Wir haben tatsächlich als Anstoß sozusagen den Engel Charlie uns nähen lassen von jemandem aus der Berchtesgadener Ecke, die das schon mal gemacht hat, und haben dann in der eigenen Kolpingsfamilie auch jemanden gewonnen, die ihn zumindest einmal genäht hat, dann eben auch festgestellt hat, ja, es ist viel Aufwand, es ist schwierig. Insofern werden wir jetzt tatsächlich auch mal auf dieses Nähcafé zurückgreifen, um da sozusagen einen Vorrat zu haben. Aber wir sind ja eine relativ kleine Kolpingsfamilie, auch eine relativ kleine Gemeinde. Insofern ist der Koffer bei uns glücklicherweise nicht so oft im Einsatz, dass jetzt ein Problem wäre.
Aber trotz allem, also der Engel, das müssen wir nochmal betonen, der darf ja auch in der Familie bleiben. Deswegen ist es natürlich auch wichtig, da immer einen neuen parat zu haben. Herr Kienast, kann man trotz der Nähwerkstatt immer noch auf Sie zurückkommen in Berchtesgaden? Oder sagen Sie, nee, das haben wir jetzt so gemacht mit der Nähwerkstatt, mit dem Nähcafé. Da muss jetzt doch jeder selber schauen. Könnte man im Notfall auch nochmal auf Sie zurückgreifen?
Ich kann sagen, dass sich die einzelnen Gruppen gegenseitig auch immer welche ausleihen. Also ich habe mitbekommen, dass die Kolpingsfamilie Drosberg zum Beispiel zum Start nach Miesbach welche ausgeliehen hat. Also wir haben auch welche so ausgeliehen, aber also ich habe jetzt keinen großen Fundus hier da, um hier Charlies abzugeben. Leider nicht.
Was für Rückmeldungen, Frau Scholz, haben Sie denn bislang bekommen? Ich glaube, dreimal haben Sie ihn schon verliehen. Was waren
Genau.
so da die Rückmeldungen?
Also tatsächlich waren die Rückmeldungen sehr begeistert. Genau wie es der Herr Kienast auch schon gesagt hat, die Eltern sind in der Situation einfach so stark gefordert, überhaupt den Alltag zu bewältigen. Ich meine, sie sind ja selbst in einem Trauerprozess, wissen dann nicht so genau, was ist denn jetzt für meine Kinder das Richtige? Wie trauern Kinder? Wie gehe ich mit den Fragen meiner Kinder um? Und da haben wir eben tatsächlich ganz begeisterte Rückmeldungen bekommen, dass es so eine große Hilfe ist, dass man sich nicht erst selbst informieren muss, sondern einfach so ein Paket bekommt, wo man sagt, da ist jetzt erstmal alles drin, da sind Informationen für die Eltern, da sind diese Bücher drin, die auch den Kindern helfen, überhaupt auszudrücken, wie geht's mir denn gerade? Also wird tatsächlich ganz begeistert aufgenommen bei den betroffenen Familien.
Wie lange darf man den Koffer denn dann in der Familie behalten?
Also bei uns ist es so, dass er für 4 Wochen verliehen wird. Wir nehmen das aber auch nicht ganz so streng. Wie gesagt, bei uns ist er nicht so oft im Einsatz. Das heißt, wir melden uns dann nach den 4 Wochen einfach mal bei der Familie und fragen, wie es denn so geht, wie sie zurechtkommen mit dem Koffer. Und dann merkt man schon, hätten sie ihn jetzt gern noch ein bisschen länger, dann bleibt er halt einfach noch ein bisschen. Aber 4 Wochen ist so die Zeit, die wir auf jeden Fall geben.
Um den Trostkoffer zusammenzustellen, das kostet natürlich auch Geld, gerade die Bücher zum Beispiel. Wie haben Sie das finanziert in der Kolpingsfamilie Isen?
Also wir haben zum einen versucht, die Bücher gebraucht auch zu bekommen über diverse Plattformen. Und zum anderen ist es so, dass wir einen Nikolausdienst anbieten, schon seit vielen Jahren. Und da haben wir das Prinzip, dass alle Spenden, die wir über den Nikolausdienst reinbekommen, wieder für Kinder verwendet werden sollen. Insofern haben wir dann mit Geld aus diesem Nikolausdienst den Koffer finanziert, weil wir gesagt haben, und finanzieren eben auch die laufenden Kosten, weil wir gesagt haben, es ist von Kindern, es ist für Kinder, das passt einfach auch wunderbar in dieses Konzept.
Ich könnte da noch ergänzen, also andere Gruppen, die arbeiten mit so einem Buchladen vor Ort zusammen. Da werden die Bücher ausgeliehen und man hat, also das hat sich in der Adventszeit oft immer bewährt. Man hat die Möglichkeit, eben ein ganz konkretes Buch einfach zu spenden. Also das wird von Leuten oft auch angenommen. Und was jetzt auch immer häufiger passiert, ist, dass Gruppen mit der örtlichen Gemeindebücherei zusammenarbeitet. Also die haben erst schon mal einen Fundus da, die haben auch andere Öffnungszeiten und die bieten sich manchmal auch als Ausleihstandort so an.
Frau Scholz, Sie haben mit Ihrer Kolpingsfamilie jetzt auch beschlossen, die Reichweite sozusagen für den Koffer zu verbreiten. Sie arbeiten gerade an einem neuen Flyer, mit dem Sie dafür werben möchten. Bislang, klar, ist so die eigene Kolpingsfamilie im Visier, auch die Pfarrei natürlich. Aber Sie möchten da jetzt auch quasi das im gesamten Ort bekannt machen.
Genau. Also bislang war es tatsächlich eher über Mundpropaganda, dass halt jemand von dem Koffer gehört hatte. Der Flyer, den wir gerade vorbereiten, ist unter anderem auch fürs Pfarrbüro gedacht, wird in der Kirche ausgelegt, aber zum Beispiel auch in den Kindergärten, die ja oft auch Material haben, um den Eltern dann eben eine Hilfestellung zu geben, damit einfach der Koffer ein bisschen bekannter wird. Und in der Situation ist man als Eltern einfach überfordert, fängt nicht an zu recherchieren, dann ist es schön, wenn möglichst viele Leute wissen, dass es so eine Hilfestellung gibt und dann auch wissen, aha, wo gibt's das? Drum haben wir eben auch ins Pfarrbüro schon von Anfang an gedacht, dass die auf jeden Fall Bescheid wissen, weil da natürlich sehr viele Menschen mit einem Trauerfall sowieso dann hinkommen und sagen, hallo, ich brauche jetzt gerade Unterstützung.
Herr Kienast, Sie haben es vorhin schon mal in einem Nebensatz gesagt, dass Sie für diese Initiative 2022 mit dem zweiten Bonifatiuspreis für innovative Pastoral ausgezeichnet wurden. Kam das überraschend für Sie? Wie fühlt sich das an?
Also es war überraschend und es war ziemlich genial für uns. Also weil wir vor Ort, da hatten wir nicht so die Wertschätzung für das Projekt. Also es wurde jetzt nicht so unterstützt. Wir haben zwar am Anfang irgendwie auch noch Flyer verteilt bei den Beerdigungsinstituten, aber irgendwie kam das nicht ins Laufen. Ja, also ich habe das von einem Kollegen mitbekommen, dass es diesen Preis gibt. Ich habe davor auch noch nie etwas von diesem Preis gehört. Und dann kam diese überraschende Post, dass wir da eingeladen waren zur Preisverleihung. Wir wussten am Anfang nicht, welchen Preis wir bekommen. Und den zweiten Preis mit 3.000 € zu bekommen, hat uns sehr gefreut. Also es war schon genial für uns beide.
Jetzt haben wir auch gesagt, 6 Kolpingsfamilien sind schon mit dabei, aber es wäre, Herr Kienast, natürlich schon schön, wenn dann noch so ein richtig flächendeckendes Netz von Trostkoffern im Bistum entstehen würde, oder? Das ist auch weiterhin Ihr Ziel wahrscheinlich.
Ja. Also bislang gibt es so 24, 25 Orte, an denen der Trostkoffer auszuleihen ist. Ich bin in Kontakt mit weiteren, also es sind so 5, 6 Gruppen gerade auch noch dran. Die haben schon Nähkaffee auch bestellt und also sind gerade dabei, einen Koffer zusammenzustellen. Wir haben auch eine Kolpingsfamilie aus der Diözese Passau, die hat letztes Jahr im September auch schon das Nähcafé veranstaltet. Also es zieht jetzt dann schon auch Kreise außerhalb von der Diözese, wobei ich mich da jetzt nicht mehr so verantwortlich fühle. Also da müssen die anderen Diözesen sich dann auch drum kümmern.
Aber Sie haben die Homepage trostkoffer.de, das sind auch Ihre Kontaktdaten. Und wenn man mal so am Überlegen ist und noch nicht so genau weiß, darf man sich melden, oder?
Ja, bitte, unbedingt. Also gerne mit mir telefonieren. Die Telefonnummer findet sich auf der Homepage. Ja, oft sind es so Unsicherheiten oder Unklarheiten, die kann ich hoffentlich schnell beseitigen. Ja, also und Ich versuche natürlich, möglichst viele Gruppen zu motivieren, weil ich von dem Projekt ja auch überzeugt bin.
Dann wünschen wir dem Projekt Trostkoffer alles Gute für die Zukunft, dass es sich möglichst weit verbreitet bei uns im Erzbistum und darüber hinaus. Herr Kienast, Frau Scholz, herzlichen Dank, dass Sie uns heute das Trostkoffer-Projekt in der Kolbingstunde vorgestellt haben.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dem Ganzen Reichweite zu geben und das Projekt voranzubringen.
Also, wer eine Familie kennt, die vom Tod eines Angehörigen betroffen ist und dieser Familie den Trostkoffer nach Hause bringen möchte, der findet alle wichtigen Informationen und Kontaktdaten im Internet auf trostkoffer.de. www.trostkoffer.de. Am Mikrofon in dieser Kolpingstunde war Paul Hasel.
Münchner Kirchenradio, Kolpingstunde. Die Nachrichten.
Mit Simon Farnberger. Unter dem Projektnamen Hoffnungsfalter Around the World hat die Kolpingsfamilie Poing ein Kunstprojekt für Jugendliche angeboten. In 10 Workshops konnte man sich dabei mit dem Thema Hoffnung auseinandersetzen, Mal- und Basteltechniken kennenlernen und diese zusammen mit den Künstlerinnen Natalia Hert und Tamara Flade umsetzen. Ende Februar fand als Abschluss eine multimediale Ausstellung im Pfarrzentrum Pater Rupert Meyer statt. Dort präsentierten die Jugendlichen verschiedene Mal- und Gestaltungstechniken wie Tusche auf Japanpapier, Cyanotypiedruck, Origami-Falttechniken und natürlich die selbstgemalten und gefalteten Hoffnungsfalter. Die Kolping-Jugend hat ihr Kojak-Magazin in einer kleinen Feier verabschiedet. Im März trafen sich dazu aktuelle und ehemalige Mitglieder des Redaktionsteams in München. Darunter auch 2 Gründungsmitglieder des Teams aus dem Jahr 1993. Das Kojak-Magazin ist über 100 Mal erschienen. Zum Jahreswechsel wurde es zeitgleich mit dem Kolping-Magazin des Diözesanverbandes eingestellt. Das bundesweite Kolping-Magazin erscheint weiterhin. Wie in vielen anderen Kolpingsfamilien trifft man sich auch bei der Kolpingsfamilie München-Giesing am Tag vor Palmsonntag zum Palmbuschenbinden. Gebunden wird am Samstag, den 12. April um 14.30 Uhr. Material steht zur Verfügung, aber die Kolpingsfamilie bittet um Spenden. Am Sonntag werden die Palmzweige gesegnet. Nach dem Gottesdienst gibt es eine gemeinsame Brotzeit. Bei der Internationalen Handwerksmesse in München im März hat der Zukunftsdialog Handwerk seinen Abschluss gefunden. Im Mittelpunkt stand dabei auch das ehrenamtliche Engagement im Handwerk, durch das Prüfungen und HWK-Versammlungen überhaupt erst möglich sind. Auf die Bedeutung des Ehrenamtes hat auch Claudia Rudersdorf, stellvertretende Bundesvorsitzende des Kolpingwerkes Deutschland, in einer Podiumsdiskussion mit Gewerkschaftsvertretern verwiesen. Der Zukunftsdialog habe gezeigt, wie wichtig die Stärken des Ehrenamtes ist. Im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen wies Rudersdorf darauf hin, dass auch die Programme zur Jugendberufshilfe ausgebaut werden müssten, damit jeder junge Mensch eine Chance auf einen Berufsabschluss und damit eine solide Zukunftsperspektive hat. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt's immer auf kolpingwerk-dv-münchen.de.
Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.